Also Martin, du scheinst mir ja so geschockt von den ersten zwei Sommerhausfolgen gewesen zu sein, dass du erstmal das Land verlassen musstest. Wo steckst du bitte?
Ach, ich habe beschlossen, ich muss mich mit ein bisschen Glückseligkeit beschäftigen und werde jetzt hier in New York an einer Hochzeit teilnehmen.
Finde ich klasse. Also aus verschiedenen Zeitzonen senden wir heute.
Ja.
Und werden heute natürlich wieder für euch alles analysieren, was in der letzten Sommerhausfolge passiert ist.
Ja.
Also lass uns reinstarten.
Der Sommerhaus-Podcast mit Martin Tietjen und Carlotta Unna.
Also Martin, wir wurden ja in der letzten Folge mit dem Stimmungsbarometer entlassen. Sam und Raffi haben 3 Stimmen bekommen, Emma und Umu 2 und Tessa und Jakob auch 3. Mhm. Und das hat ja anscheinend Tessa so verunsichert und erstmal zum Anlass genommen, sich ernsthaft darüber Gedanken zu machen, irgendwas zu ändern, damit sie nicht direkt rausfliegen. Wie fandest du ihre Taktik dann?
Das ist also wirklich gerade sehr gefährlich. Also da müssen wir gucken, dass wir wenigstens noch eins von denen nur gegen uns sind, umstimmen.
Ich weiß nicht, ob wir noch mal mit Sam und Raffi reden und dann hauen wir den Jäger raus.
Es wurde ja direkt vorgeworfen von Sam und Raffi, dass das jetzt alles Show, Jux und Dollerei ist, diese Annäherungsversuche.
Mhm.
Ich finde, das hat man auch bei mehreren Paaren in dieser Folge gemerkt, dass auf einmal Freundschaft gesucht wurde. Und deswegen, ich habe ihr das auch nicht ganz abgekauft, wobei die Tränen, die ihr zum Verhängnis wurden, die habe ich ihr schon geglaubt. Also sie meinte ja auch schon dann irgendwann später bei der Nominierung so, hey, ich kann nicht auf Knopfdruck weinen. Und das glaube ich ihr tatsächlich auch. Ich kann mir vorstellen, dass es eine Mischung ist. Man ist natürlich aufgewühlt, man hat irgendwie Emotionen in sich, man ist vielleicht auch traurig und verunsichert. Daher wahrscheinlich die authentischen Tränen.
Ja.
Aber wahrscheinlich auch im Nacken das Bedürfnis, Geld zu verdienen, weil die Miete muss ja auch gezahlt werden, weil wir wollen auch dieses Spiel hier gewinnen. Und das Sommerhaus.
Ja, absolut. Also ich war am Anfang ein bisschen verwirrt davon. Ich musste erstmal nochmal die letzte Folge Revue passieren lassen oder mir nochmal vor Augen führen, was da genau passiert ist, weil da gab es ja auch diese kleine Situation zwischen Tessa, Sam und Raffi,
ja.
Wie die drei dazu im Schlafbereich irgendwie darüber gesprochen haben, wer jetzt wen gewählt hat und da hat sie das ja auch abgestritten. Ich habe sogar extra nochmal nachgeguckt, sie hat ja auch Sam und Raffi gewählt. Und dann hat's in ihr gerattert und hat sie gedacht, okay, das war jetzt vielleicht doch nicht die taktisch schlauste Variante, da so ranzugehen.
Ja.
Ich bin eigentlich komplett bei dir. Das war ein großes Schauspiel, weil sie einfach Schiss bekommen hat. Aber das Witzigste an der ganzen Situation fand ich eigentlich alles, was danach kam, weil Raffi sich dann ja auch noch eingeschaltet hat im Badezimmer und sie sich dann ja irgendwie, sie ihm weint, um die Arme gefallen ist. Und ich dann wirklich kurz dachte, Halleluja, Leute, glaubt ihr das jetzt gerade wirklich, was hier passiert?
Bist du gerade auf dieses Schauspieltheater reingefallen? Das war gerade ein Schauspieltheater.
Ja, von uns genauso. Ich glaube, die ist aber ein bisschen beruhigter jetzt, weil die denkt, wir haben es geglaubt.
Ja, aber nicht ihr schlechtes Schauspiel.
Ja, aber die denkt, wir haben es
geglaubt. Also da, ich musste mich wirklich, ich war schockiert, wie schlecht die da vor mir weint und was die da für komische Drehbuch aufführt.
Die hat auf jeden Fall ihr wahres Gesicht gezeigt und hält uns, glaube ich, für naiv.
Aber ich dachte wirklich kurz, dass Raffi drauf reingefallen ist. Aber ja, die ganze Sache an sich ist natürlich, ist ja klar, dass da irgendwann, also dass das passiert, dass die Leute sich da irgendwelche Dinge überlegen, um sich gegenseitig irgendwie ins Boot zu holen oder irgendwie auf die Seite zu ziehen, das war klar, dass das passiert. Aber dass Tessa das jetzt irgendwie so schnell macht, damit habe ich dann doch nicht gerechnet so früh.
Aber ich frage mich da, wo ist denn da der Punkt, sich aufzuregen? Weil am Ende des Tages muss man doch sagen, hier wird ein Spiel gespielt. Hier geht es ja nicht darum, wer irgendwie Klassenfahrtkönig wird.
Ja, ja, klar.
Sondern darum, irgendwie dieses Geld zu gewinnen und das Sommerhaus zu gewinnen. Und dass da irgendwie taktiert wird, das ist doch einfach der Grund dieses Spiels.
Ja, voll.
Es wäre so, als würde man bei Mensch ärgere dich nicht jetzt böse werden, dass jemand anderes einen rausschmeißt. Was ist denn hier los?
Und das ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert ist.
Nee.
Und dass sie da alle so überrascht drüber waren, dass da jetzt irgendwie plötzlich irgendwelche Allianzen gegründet werden oder irgendwelche taktischen Züge geplant werden.
Okay, pass mal auf. Also es gab ja eine Situation, da wollten Sam und Raffi zum Spiel gehen. Und da war ja für Raffi klar, er muss nach links gehen, um zum Spiel zu kommen. Aber Sam hat dann ziemlich deutlich gesagt, sorry Kollege, aber es geht rechts zum Spiel. Diesen Pfad der beiden Abzweigungen möchte ich dir jetzt auch eröffnen.
Oh ja, bitte.
Wir können uns nämlich entscheiden, möchten wir nach links gehen thematisch und über die Nominierung sprechen oder möchten wir nach rechts gehen und über das Brotmesser sprechen?
Oh.
Willst du Sams oder Raffis Weg? Entscheide jetzt.
Ich entscheide mich für die Nominierung.
Die Nominierung, okay.
Ja.
Was sind deine Gedanken dazu?
Also meine Gedanken zu der Nominierung, ich habe da tatsächlich einige. Also, wie man vielleicht auch in der letzten Folge schon ein bisschen gemerkt hat, ich bin ja Tessa und Jakob sehr wohlgesonnen, was diese ganze vegane Thematik angeht.
Mhm.
Und auch die Regeländerung finde ich ja so nicht verkehrt. Mir wird ehrlich gesagt ein bisschen zu sehr drauf rumgehackt, dass die beiden Veganer sind und dass das der Punkt ist, warum man sie rausbekommen soll. Das hatte ich auch in der letzten Folge schon gesagt, dass wir nicht wissen, was alles nicht gezeigt wurde und wie penetrant sie halt dieses ganze Thema bearbeitet haben. Aber ich glaube, am Ende waren die beiden jetzt so ein bisschen die Bauernopfer, die jetzt als erstes irgendwie die meisten Stimmen bekommen haben, weil es irgendwie anscheinend der Grund war, warum die Leute sie nicht mehr im Haus haben wollen. Und es tat mir halt fast schon ein bisschen leid. Und diese verzweifelte Rede am Ende von Tessa.
Ja.
Ich verstehe, dass das ein Format ist, wo man falsch ist. Ich bin ehrlich, ich bin nicht verlogen und ich bin vegan.
Ach, ich habe immer gedacht, mach doch nicht so einen großen Geschiss drumherum. Und das ist, glaube ich, der Punkt, der halt irgendwie aneckt.
Ja.
Und wir sehen jetzt eine Zusammenfassung von den ganzen Stunden, die da im Haus passieren. Und selbst in dieser Zusammenfassung finde ich es persönlich schon zu viel.
Also man hat ja schon gemerkt, dass wir da unterschiedlicher Meinungen sind, also jetzt du und ich. Wollte ich dich auch fragen, ob du das auch so wahrgenommen hast, ob dir das auch unangenehm aufgestoßen ist, wie sie drauf war. Also bei mich hat das überhaupt nicht gestört. Ich fand, sie war total angenehm fast schon.
Dich hat's nicht gestört?
Mich hat's nicht gestört, nein. Ich fand's nicht so schlimm.
Aber Carlotta, aber so Begriffe wie, also sie spricht ja regelmäßig von Morden, von Töten, von Mörder,
ja.
Von Mörderin, von Leichenteile. Also in
ja, das, aber das kannst du doch nicht ernst nehmen.
Na, aber es macht ja auch keinen Spaß so. Also jetzt, okay, wir kommen von zwei verschiedenen Richtungen. Man kann natürlich sagen, wenn man in der Welt irgendwas verändern möchte, das geht bei jeder Thematik so. Es gibt Menschen, die preschen halt weit übers Ziel hinaus, gehen damit allen auf den Sack, aber sorgen dafür am Ende des Tages, dass dieses Thema irgendwo präsent ist, dass es halt besprochen wird. Das heißt, ich glaube, wenn man irgendwo was voranbringen möchte, eine Thematik, muss es richtig hart nervige Personen geben, die dir die vegane Leberwurst aufs Brot schmiert. Die ganze Zeit, 24/7.
Mhm.
Diese Personen werden aber dann, wie wir es gesehen haben, zum Abschuss bereitgestellt. Die sind quasi die Antagonisten, die Leute, die man blöd findet. Aber gesamtgesellschaftlich gesehen, glaube ich, bringt es tatsächlich was, weil ich glaube, man findet gesellschaftlich, ob man will oder nicht, immer irgendwie einen Konsens in der Mitte zwischen diesen beiden Extremen. Zwischen, ich fresse irgendwie schon morgens um 5 mein erstes Schnitzel, bis hin zu, ich finde, alle, die Schnitzel essen, sind Mörder. Und ich glaube, nachher trifft man sich irgendwo in der Mitte. Das heißt, man braucht quasi beide extremen Lager.
Mhm.
Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, es braucht Menschen wie Tessa und Jakob, die den Leuten auf den Sack gehen. Würde ich sie aber trotzdem auch aus dem Haus wählen? Ja.
Okay, also meinst du, dass sie einfach im Rahmen dieses Formats da einfach nicht hingepasst haben, so wie die anderen das auch gesagt haben oder wie Sarah in ihrer Nominierungsspeech
ja.
auch gesagt hat, dass sie den Zweck super findet oder die Gründe oder die Lebensweisheiten, die sie versuchen da zu predigen, aber einfach nicht, dass es einfach nicht die richtige Plattform in dem Moment war?
Es hätte jetzt jeder Punkt sein können. Nehmen wir an, die beiden sind vielleicht große SUV-Befürworter und erzählen dir halt alle 5 Minuten lang, wie geil es ist, einen umweltverschmutzenden SUV zu fahren. Wenn die auch dieses Thema so penetrieren wie das Veganismus-Thema, dann wären die, glaube ich, auch rausgeflogen. Mhm. Weil ich glaube, wenn man den Leuten auf den Sack geht, mit egal irgendeiner Thematik, sind sie halt gern genommen bei einer Abwahl. Weil natürlich, glaube ich, kann ich mir vorstellen, dass viele da dann sitzen und denken, so, scheiße, wen wählen wir denn jetzt? Das heißt, man sucht den gemeinsamen Nenner, der am wenigsten wehtut.
Ja.
Und das finde ich auch so wahnsinnig spannend an diesem Format jetzt hier, dass die Paare nicht spontan während der Nominierung noch umschwenken können.
Ja, das stimmt.
Aber man könnte natürlich denken, wenn man jetzt sieht, okay, irgendwie Paar XY wurde jetzt schon 3-mal gewählt. Eigentlich hatte ich die gar nicht auf meiner Abschussliste. Aber ich kann mir schon irgendwie einen Reim draus machen, dass die Person, die ich abschießen möchte, gar nicht rausfliegt. Also warum sich mit dieser Personalie anlegen, dann switch ich kurz meine Meinung und nehme jetzt auch das Paar, was alle anderen wählen.
Ja, ja.
Das geht ja gar nicht im Sommerhaus. Man legt sich ja schon vorher fest.
Genau. Man legt sich schon vorher fest, aber in dem Fall waren sie sich ja auch alle einig.
Ja, richtig. Weil natürlich da der gemeinsame Nenner war, die geht einem irgendwie auf den Sack.
Ja.
Aus vielleicht guten Gründen. Aber dann sucht man sich halt das Paar, was am meisten nervt.
Ja, und am Ende des Tages muss halt auch einfach jemand rausgewählt werden, ne?
So. Ja,
so.
Aber ich finde es ganz spannend, also auch diese ganze Veganismus-Debatte ist jetzt ja auch im Social-Media-Bereich angekommen und mir schreiben, also ich darf es erzählen, der liebe Tobias Pankow, der Freund von Sarah, der schreibt mir recht regelmäßig bei Instagram.
Stimmt, du hast prominente Post bekommen.
Mittlerweile ist es so viel, ich könnte quasi nach dem Sommerhaus ein eigenes Buch rausbringen mit Nachrichten von Tobias Pankow. Liebe Grüße an dieser Stelle. Schreib mir gerne weiter. Und auch er hat sich natürlich zur Debatte geäußert und hat jetzt irgendwie auch einen Screenshot geteilt, den Tessa irgendwie rausgehauen hat, wo Tessa, glaube ich, ein Bild gepostet hat in der Story, wo über dem Kopf oder unter dem Kopf von Tobias Mörder steht mit so einem blutverlaufenden Tröpflein.
Ja.
Wie gesagt, ich kann mich nur wiederholen von meiner Brandrede eben. Manchmal hilft's, wenn man irgendwie laut und radikal ist, um Sachen zu ändern grundsätzlich. Aber finde ich auch hart, quasi eine Person öffentlich irgendwie als Mörder zu bezeichnen.
Ja, bei vielen Punkten, die du gesagt hast, bin ich auch bei dir. Und das ist natürlich total übertrieben. Die Art und Weise, wie sie es macht, ist einfach manchmal nicht die richtige. Und das ist halt schade an sich. Aber wie du auch sagst, das Thema hat jetzt wieder ein bisschen mehr Präsenz bekommen. Es spaltet die Gemüter nach wie vor. Ja, und jetzt bleibt halt nur noch aus, wer am Ende eben das Haus verlassen wird, ne? Weil wir haben ja auch eine Stimme von Tessa und Jakob bekommen,
ja,
für Sarah und Tobias. Und das ist ja auch wieder diese Unberechenbarkeit im Sommerhaus. Du denkst eigentlich, Tessa und Jakob sind schon so gut wie raus, müssen eigentlich direkt als nächstes ihre Koffer packen, aber nein. Die Spielregeln sind dann doch andere.
Jetzt stell dir mal vor, das würde dir passieren. Also
ja,
die ganze Mitbewohnerschaft ist gegen dich. In der Nominierung sind auch echt unschöne Wörter gefallen. Das heißt, es war jetzt kein professionelles Verhalten. Da wurde halt gekeift, gezankt und gestritten. Und jetzt stell dir vor, du musst halt noch eine Weile im Haus bleiben.
Ja.
Und du kannst jetzt ja nicht in dein Zimmer gehen, die Tür zuschmachen und gut ist. Was glaubst du, wie geht's Jakob und Tessa jetzt noch eine Nacht und wahrscheinlich noch ein paar Stunden danach in diesem Haus zu bleiben?
Ich glaube gar nicht so gut. Also sie ist ja auch sehr sensibel und sehr gefühlsbetont. Und ich glaube, wenn du so viel gegen dich hörst oder so viele Gründe, warum du nicht mehr im Haus sein sollst, das nimmt einen, glaube ich, schon mit. Und dann noch eine Nacht mit den Leuten zu verbringen und im Zweifel sogar gewinnen, also die Möglichkeit hast zu gewinnen und sogar noch potenziell weiterhin im Haus zu bleiben, ich glaube, das geht schon an die Nerven. Also ich glaube, wohl werden sich die beiden dann nicht wirklich fühlen. Mhm. Aber auf der anderen Seite stehen sie auch drüber und sie haben sich ja. Und dann werden sie vielleicht auch einfach weitermachen und einfach auch drauf scheißen. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber so vom Gefühl her würde ich sagen, dass es nicht so ein tolles, tolles Feeling ist.
Ich fand's auch geil, dass Tessa irgendwann die Ohren zugehalten hat. Schau mal, das höre ich mir nicht mehr an. Aber trotzdem die Sachen, die gesagt wurden, noch kommentiert hat mit, das stimmt doch gar nicht.
Ja,
also genau. Ganz waren die Ohren anscheinend nicht zu.
Aber sie hat sich das ja auch gefragt, ob sie die Nacht jetzt noch mit den Losern verbringen muss.
Das hat sie gesagt, Losern?
Ja, also nachdem sie wieder zurückgekommen sind nach der Nominierung und jetzt feststand, okay, wir müssen jetzt nochmal ran gegen Tobias und Sarah, hat sie sich erstmal eine Kippe angemacht, hat sich den Jakob geschnappt, ist zur Seite gegangen und hat erstmal gesagt, muss ich jetzt mit den Losern hier noch eine Nacht schlafen oder kämpfen wir jetzt gleich direkt gegen die beiden?
Holy moly.
Ja, ich finde es total spannend. Ich bin voll aufgeregt. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich sehe die beiden tatsächlich. Nee, was rede ich denn? Ich sehe die beiden nicht auf Augenhöhe. Also Jakob und Tessa haben sich eigentlich schon ganz gut gemacht in den Spielen, im Gegensatz zu Sarah und Tobias. Deswegen, ich weiß nicht, was jetzt da als nächstes passiert. Was glaubst du? Wieso wird das ausgehen?
Vielleicht kommt ja irgendwie ein Spiel, wo Sarah und Tobias ihre Fähigkeiten nochmal zeigen können. Also es wäre natürlich echt hart, wenn ein Paar mit einer Stimme irgendwie rausfliegt. Aber ich sage jetzt mal, mein Reality-Herz ist natürlich nicht von Fairness getrieben. Von daher würde ich schon sagen, dass ich inhaltlich sehr dafür wäre, dass Tessa und Jakob im Haus bleiben.
Ja.
Ansonsten könnte es eine Art Doku werden. Und das wollen wir ja beide nicht.
Mhm. Also die beiden haben uns aber ja auch in der Folge mit ein bisschen Spice versorgt. Also ja. So ist es ja nicht. Also die haben ja auch ihren kleinen Streit da vor uns ausgetragen. Und vor den anderen.
Um da auch nochmal einen kleinen Teaser einzubauen. Es gab drei verschiedene Streitigkeiten zwischen drei verschiedenen Paaren, die ich gerne mit dir gleich aufschlüsseln möchte.
Gerne.
Aber zuerst würde ich gerne den Kiesweg nochmal in die andere Richtung gehen, um mit dir über das Brotmesser zu sprechen.
Ja. Das Brotmesser / Orangenmesser, quietsch, quietsch, quietsch. Können wir über diese Geräusche, diesen Einsatz von den Geräuschen nochmal sprechen? Wie herrlich das ist. Wirklich? Also natürlich wieder angeführt von der genialen Musik, die mir wieder auch in Folge 2 wirklich sehr viel Freude gemacht hat. Aber auch dieses ganze Setting oder alles, diese ganze Bearbeitung der Folgen machen so viel Spaß.
Ja.
Aber ja, zurück zum Messer.
Auch diese Wischiwaschi-Geräusche, wenn Theresia umfuchtelt, die sind ein Highlight.
Ja.
Und der Moment, wo Sam in dem einen Spiel doch in die Luft schreiben wollte, wie man Silhouette schreibt.
Oh Gott.
Und dazu auch diese Linien, die da erschienen sind. Das war wirklich Chapeau. Sehr geile Einfälle.
Ich bin ehrlich, ich habe mir das zweimal, ich bin nochmal zurück und habe es mir nochmal angeguckt, weil ich es so, so herrlich fand. Ich habe laut gelacht.
Ja.
Super. Richtig gut.
Ja, das Orangenmesser. Die Frage, die ja danach so ein bisschen im Raum stand, ist, war das eine bedrohliche Situation oder nicht?
Also ich würde ganz gerne nochmal so ein bisschen die Sache von vorne aufziehen. Also Auslöser der ganzen Situation war ja Umut, der sich bei Stefan über Sam und Raffi ausgelassen hat.
Ja.
Was soll denn eine Frau mit solchen Leuten befreundet sein? Was die gemacht haben, geht gar nicht. Dass sie sich im Nachhinein entschuldigt. Das ist nur Strategie, das will ich dir nur sagen. Und du, für dich, bei dir merke ich, dass du das Menschliche siehst du ja doch irgendwo.
Wie abgefuckt ist es eigentlich? Jetzt habe ich so langsam kapiert, jetzt bin ich wirklich im Sommerhaus angekommen, dass ich nicht nur denke, das ist jetzt so Abenteuerurlaub und wir haben eine gute WG und die Challenger sind da außen. Nein, die sind vor allem hier.
Und dann die Situation mit dem Messer.
Jetzt spielt ihr ja schon wieder hier die Leute auf. Also ich habe das gerade mitbekommen.
Was denn?
Also er versucht immer mit seiner Therapeutenstimme hier aufs Lieb zu machen. Und dann fängt er schon wieder an.
Das Messer runter.
Ja, meinst du jetzt, ich erschlachte dich damit oder was?
Hä, was ist denn gerade?
Also ihr seid, nein, ihr seid aber richtig hinterlistig.
Was ist denn jetzt?
Ich habe die letzten 10 Minuten gehört. Ihr seid so hinterfotzig wieder. Du mit deiner Psychologenstimme willst hier wieder was aufstellen.
War wieder für mich von beiden Seiten total übertrieben und hat mich, ich zitiere mich selbst, total genervt. Mhm. Also klar, Sam steht da mit ganz weiten Ohren. Also der hat ja wirklich fast, der hat sich da ja fast verbogen, um irgendwie da irgendwas mitzubekommen, während er da seine kleine Orange geschnitten hat. Und wie er dann da reingeprescht ist zu diesem Gespräch dahin, das war natürlich Drama, Drama, Drama. Sam Dillon, wie wir ihn kennen, man kann die Situation auch anders lösen. Er hat sie so für sich angenommen, die Situation, ist dann da rein. Mhm. Und war ja klar, dass dann, was dann danach kommt. Also es war ja klar, dass es danach dann irgendwie Stress gibt. Und ich fand, um nochmal auf deine Anfangsfrage zurückzukommen, wenn ich mir vorstelle, ich komme da rein, habe gerade so ein Messer in der Hand, in der einen Hand das Messer, in der anderen Hand die Orange, dann ist das, glaube ich, so ein normaler Reflex oder so eine normale Handlung, dass man, wenn man was in der Hand hat, damit irgendwie so durch die Gegend wirbelt, wenn man halt auch gerade etwas aufgebracht ist.
Mhm.
Und das war in meinen Augen keineswegs ein Angriff Richtung Emma mit einem Messer. Und sie hat dann aber genau das daraus gemacht. Und das fand ich halt so schade, weil sie halt wieder Tatsachen verdreht hat. Und er ist ja auch direkt danach, nachdem das Kurzthema war zwischen den beiden, ist er rausgegangen, hat das Messer zur Seite gelegt und dann ging die Diskussion weiter. Und sie hat das ja als Aufmacher genommen, um ihn dann halt schlecht dastehen zu lassen. Und das fand ich mega, mega schwach.
Bist du geisteskrank,
Junge? Nein, bin ich gar nicht.
Du kommst hier mit einem Messer so vor mein Gesicht. Denkst du, ich schlachte dich ab?
Ich hab eine Apfelsine geschnitten und dann hat's gedrummelt mit Messern und dann hab ich's weggelegt. Also jetzt reicht.
Jetzt du bitte.
Also dieses Belauschen, das war so geil. Und dann auch dieses reingeplatzt kommen. Also wirklich, Sam ist so ein bisschen so ein Platzwart aus der Neuzeit,
ja,
wie man
stimmt.
ihn so aus einer kleinen Gartenanlage kennt, der immer über einen Gartenzaun lauscht, dann aber auch noch die alten Anzüge von Hella von Sinn aufträgt.
Oh mein Gott, guter Vergleich.
Und dann irgendwie um die Ecke geschossen kommt mit diesem schönen Satz. Ja, ich hab hier alles belauscht.
Ja.
Das, ja, geil, schön.
Der macht da auch gar kein Geheimnis draus.
Nee. Und auch dieses Messer war für ihn, glaube ich, in dem Zeitpunkt so ein Mischmasch aus Richterhammer und Zauberstab.
Ja.
Der hatte auch Spaß daran zu gestikulieren. Mhm. Ich glaube nicht, dass er das Messer als Messer in dem Moment irgendwie wahrgenommen hat und quasi absichtlich als, als drohendes Element irgendwie wieder eingebaut hat. Man kann natürlich sagen, ja, ein bisschen ungeschickt, aber am Ende des Tages war es jetzt ja auch kein großes, gigantisches, spitzes Messer, weil wie gesagt, es war halt irgendwie so ein blödes, kleines Küchenmesser.
Ja.
Und ich war da ehrlich gesagt auch enttäuscht und habe da auch ein Muster erkannt bei Emma, weil wir hatten ja schon in der letzten Folge diesen komischen Streit zwischen Emma und Umut, wo sie irgendwie auch alles sehr, sehr groß gemacht hat. Da ging es ja darum so, du warst gar nicht draußen bei mir, wo warst du denn?
Genau.
Und diese Übertreibung habe ich jetzt auch bei dem Messer gesehen.
Ja.
Und da dachte ich mir, was ist das jetzt gerade? Also Emma hat ja dieses Messer ganz, ganz groß gemacht. Ist das einfach ihre Wahrnehmung oder war das bewusstes Dramatisieren? So, okay, ich könnte jetzt Sam richtig in die Scheiße reiten.
Ich habe mir genau die Frage auch gestellt, ob das jetzt bewusst eingesetztes Drama ist, was sie jetzt nutzt, um halt diese ganze Situation noch größer zu machen, als sie sowieso schon war? Oder glaubt sie ernsthaft? War es in ihrer Wahrnehmung jetzt wirklich so, dass, also kann ja auch sein. Und deswegen finde ich es immer so schwierig, diese Situation auch zu bewerten oder zu analysieren, weil du ja auch nicht in der Person steckst. Und jeder nimmt Situation anders wahr.
Ja.
Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass dieses Haus eine Ausnahmesituation ist. Es ist aber auch einfach eine Ausnahmesituation. Und du bist 24/7, glaube ich, geladen und irgendwie in so einer wartenden Haltung, dass irgendwas passiert. Und deswegen, ich habe keine finale Meinung für mich, nur dass ich das ganze Outcome dahinter halt irgendwie total bescheuert und blöd fand. Aber es kann halt auch immer sein, dass sie es vielleicht wirklich so wahrgenommen hat. Aber in meinen Augen wirkt es eigentlich eher als künstlich erzeugtes Drama.
Ja. Also ich muss sagen, das ist tatsächlich bei mir manchmal auch der Fall, dass ich manchmal aus Streitigkeiten rausgehe und überlege, habe ich vielleicht die Situation ganz falsch eingeschätzt. Und das ist, glaube ich, manchmal so mein Problem, dass ich nicht weiß, ob meine Wahrnehmung die richtige ist.
Mhm. Ich weiß komplett, was du meinst.
Und bei ihr habe ich das Gefühl, dass ich glaube schon, dass sie das komplett so wahrnimmt. Aber es, also ich kann es jetzt nur an diesen beiden Beispielen irgendwie benennen. Vielleicht waren das jetzt Zufälle, aber ich finde in diesen beiden Beispielen, in diesen beiden Streitigkeiten mit ihrem Boy und jetzt die mit dem Messer, glaube, da kriegt sie Sachen in den falschen Hals und sieht Dinge vielleicht anders. Wenn irgendwie aufbrausende Situationen da sind, dann verliebt man sich vielleicht so ein bisschen in so Kleinigkeiten. Also,
dass man aber auch wirklich nicht vergessen darf, dass Emma einfach noch wahnsinnig jung ist.
Mhm.
Ich finde, das rechtfertigt nur bedingt, was sie tut und wie sie handelt. Aber ich finde, man darf es trotzdem nicht vergessen.
Ja, ich stand hier auch nicht gut. Theresia ist da tatsächlich ja auch Sam und Raffi beigesprungen und hat gesagt, ja, irgendwie Emma drückt hier absichtlich auf die Tränendrüse.
Ja.
Das finde ich eine schwierige Angewohnheit irgendwie.
Ja, total.
Auch dieses Weinen, weil Weinen ist ja tatsächlich auch, das ist ja ein krasses Symbol, ne? Wenn man jemanden zum Weinen bringt, da hast du eigentlich verloren, würde ich mal sagen.
Mhm.
Dann ist es manchmal egal, wer vielleicht auf der richtigen Seite dieser Streitigkeit steht. Wenn irgendwie eine Person anfängt zu weinen, ist das ja schon eigentlich auch eine Waffe irgendwie, oder?
Ja, total. Ich sehe das aber total auch als Waffe. Also, und vielleicht hat sie es sogar auch schon verstanden, dass das ganz gut funktioniert.
Mhm.
Will ich ja jetzt auch nicht unterstellen, aber weiß ich nicht. Also sie ist jetzt noch nicht in wahnsinnig vielen Formaten gewesen, aber ich habe schon den Eindruck, dass sie auch ein bisschen verstanden hat, was man machen, was man tun, was man sagen muss, um gewisse Ziele zu erreichen. Und vielleicht ist das ihr Mittel, um genau das zu erreichen. Vielleicht ist das so ein bisschen, ja, also wie Sam irgendwie sein Drama fährt, hat sie jetzt ihren Weg gefunden, wie sie es für sich macht.
Mhm. Ja.
Aber für die beiden als Beziehung war es natürlich, also für Emma und Umut jetzt, Umut konnte endlich beweisen, dass er die ganze Zeit an ihrer Seite war. In der Hinsicht hat er sie bei dieser bei dieser Auseinandersetzung nicht enttäuscht. Sie lagen sich in den Armen. Schatz, ich war direkt bei dir, ich war die ganze Zeit bei dir. Und da hat sie dann ja auch nichts gesagt, weil wir hatten ja auch schon anderen Streit in der Folge, der, ja, wo Emma sehr enttäuscht war von Umut.
Ja, und das, also diese Thematik finde ich irgendwie so wahnsinnig schräg, dieses bei sich sein müssen die ganze Zeit. Ich fand es eigentlich ganz schön, wie Umut reagiert hat. Mhm. Ich war letztes Mal ja ein bisschen kritisch dem Umut gegenüber. Dieses Mal fand ich es aber, oder ja, jetzt frage ich mich, falle ich gerade auf dasselbe Muster rein, was Emma versucht, wenn quasi die Tränen Teil des Kampfes sind, bewussterweise?
Ja, das kann sein.
Umut hat ja auch geweint und ich habe sofort aufgrund der Tränen Mitgefühl empfunden und habe Umut als doch sympathischer eingestuft, als ich dachte. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ob er quasi dieselbe Masche fährt wie Emma. Aber ich muss sagen, als die beiden sich gestritten haben, da habe ich auch irgendwann nicht mehr ganz verstanden, warum die sich eigentlich streiten.
Ich auch nicht.
Was ist hier gerade der Konflikt?
Martin, und genau dieses Problem hatte ich auch. Ich musste auch bei dieser Szene einmal zurückgehen, weil plötzlich war diese Diskussion zwischen den beiden da und ich habe mich gefragt, habe ich gerade geträumt? Mhm. Bin ich gerade irgendwie, habe ich irgendwas nicht mitbekommen? Ich nochmal zurück, weil ich überhaupt nicht verstanden habe, was gerade Emmas Problem war. Ich kann es dir an der Stelle gerne nochmal sagen, was das Problem war. Also, nochmal zurück.
Ich wollte, weil ich abgefuckt bin, mit dir einmal kurz alleine darüber reden, über das Ergebnis, über das, was gerade abging.
Ich kann auch deine Gedanken nicht lesen. Ich weiß nicht, an dem Moment
Und das war der Auslöser dafür, dass Emma unzufrieden war, wie Umut damit umgegangen ist. Erneut.
Aber sorry, immer dieses aufeinander rumgehänge, was soll denn das? Also das ist ja irgendwie auch ein Zeichen dafür,
was
für eine unsichere Person man ist, oder? Dass man quasi immer jemand um sich herum haben muss. Und ja, ich verstehe, dass Beziehung auch Zweisamkeit bedeutet, aber man muss ja nicht die ganze Zeit aufeinander hängen. Und ich finde, man kann ja auch als Partner anerkennen, dass vielleicht der Umut ein sozialerer Mensch ist oder vielleicht eher darin aufgeht, in der Gruppe zu sprechen, als statt irgendwie immer in der Zweisamkeit.
Voll. Und da, um auch wieder auf das Thema mit den Tränen zurückzukommen, da war ja auch Umo total verzweifelt, musste dann erstmal auf Klo gehen.
Ich muss kurz pinkeln gehen. Was mache ich falsch? Ich kann es doch nicht sehen, Digga. Ich kann es doch nicht sehen, Digga. Warum mache ich das, Digga? Ich mache alles falsch, Digga. Ich mache alles falsch, Alter. Alles gut.
Dieser Vorhang.
Was habe ich nur falsch gemacht? Und er wusste einfach nicht, was ist gerade ihr Problem. Mhm. Und in dem Moment tat er mir auch total leid, weil kein Mensch hat das Problem so wirklich verstanden. Und es war wie ein künstlich erzeugtes Problem. Und der Arme hat, also in dem Moment wirklich tat er mir leid, weil ich das irgendwie total unfair fand einfach von ihr.
Und dann muss er noch ganz, ganz unwürdig mit tränenden Augen hinter diesem kleinen Vorhang irgendwie pullern gehen.
Ganz mies, ganz mies.
Und dann fand ich es aber auch so süß, dass er mit sich selbst gesprochen hat. Nimm mich nicht persönlich.
Genau.
Nimm mich nicht persönlich.
Genau, ja. Das scheint ja so ein Ding zu sein. Also das würde mich wirklich mal interessieren, ob das in der Vergangenheit schon häufiger passiert ist, dass er sich erstmal besinnen musste, erstmal wieder runterkommen. Okay, es ist nicht meine Schuld. So erstmal durchatmen, so ungefähr. Also weil das scheint ja schon so eine Routine, die er sich aufgebaut hat, um halt erstmal wieder runterzukommen. So wirkte das auf mich.
Das klingt für mich auch so, als wäre das schon ein längeres Thema und dass da vielleicht auch schon mal ein Dritter mit jemand dabei war und hatte irgendwie vielleicht ein paar Tipps und Tricks gegeben, wie Umut mit sowas umgehen muss.
Ja.
Ja. Aber auch schön fand ich dann, wie er unter Tränen gesagt hat, ich habe noch nie einen Menschen so sehr geliebt
wie Emma. Genau.
Was ich aber toll fand, dass die beiden sich sofort wieder vertragen haben. Also das ging ja dann doch recht schnell.
Ja, das fand ich auch gut. Also klar, blöde Situation, weiß nicht, irgendwie unnötig, aber das kam dann ja auch von ihr aus. Also sie hat sich dann ja auch explizit bei ihm entschuldigt, fand ich gut. Dann haben sie sich umarmt, alles schön, alles toll. So, weiter geht's.
Streitigkeit Nummer zwei, die ähnlich abgelaufen ist, Alessia und Chan.
Ja.
Da ist es ja auch nach dem Spiel irgendwie eskaliert, weil Alessia enttäuscht war, dass Chan irgendwie das Ding nicht runterschlucken konnte und sofort irgendwie gekotzt hat.
Boah, ess doch einfach, du bist ein Loser, Alter.
Ich kann's nicht.
Boah,
Alter. Ich hab gekotzt,
Junge,
bist du blöd?
Warum nimmst du das nicht einfach in den
Ich
Mund?
Hab gekotzt, obwohl ich nur gerochen habe.
Nimm es doch einfach, mach halt deine Nase zu oder versuch nicht zu riechen und nimm es einfach in den Mund. Du bist so schlecht. Ich versuche es wenigstens, du hast es nicht versucht. Okay. Es geht darum. Oh mein Gott, wie peinlich, Alter. Wie peinlich.
Da, finde ich, ist der Streit auch auf einmal sehr groß geworden mit sehr vielen beleidigenden Wörtern. Aber auch da war die Entschuldigung dann doch wieder sehr schnell und sehr, sehr lieb da mit jetzt küss mich doch, gib mir doch ein Küsschen.
Und so niedlich, wie sie einfach überhaupt nicht ernst bleiben. Also während des Streits hat sie für ihre Verhältnisse sehr ernst gewirkt. Aber als sie dann da saß und jetzt gib mir doch mal einen Kuss, da konnte sie auch nicht mehr an sich halten und musste dann die ganze Zeit lachen. Das ist dann auch wieder total niedlich. Aber ja, weiß nicht, irgendwie, ich glaube, es steigt einem auch irgendwann alles zu Kopf. Dann sind diese Spiele schwierig, dann ist man enttäuscht, weil man versagt hat. Und dann reagiert man wahrscheinlich, ich will mich da überhaupt nicht rausnehmen, ich würde wahrscheinlich auch überreagieren. Aber ja, auch dieser Streit war...
Das sind halt so Teenager-Streitigkeiten, ja. Aber auch da, Teenager-Gefühle wechseln ja so schnell wie Inselwetter. In der einen Sekunde regnet es, in der nächsten Sekunde ist die Sonne wieder da. Das, finde ich, macht es dann irgendwie auch erträglich und man hat dann auch Spaß an so einer Dramageschichte, weil man weiß, okay, wir gehen trotzdem im Happy End hier raus. Dieses Happy End ist aber bei Sarah und Tobias nicht gekommen, weil das war quasi das dritte Paar, das sich gestritten hat. Und das ist anders ausgegangen als die eben gerade besprochenen Streitigkeiten.
Wir hatten ja zwei Spiele, die nicht so erfolgreich für die beiden abgelaufen sind. Was ich schade fand, weil ich eigentlich Potenzial bei den beiden gesehen habe. Und um jetzt nochmal auf unsere Vorstellungsfolgen zu kommen, die ihr exklusiv bei RTL Plus hören könnt, da haben sie uns ja verraten, dass es genau zu so einer Situation kommen kann. Und das fand ich total spannend, weil sie ja auch beide gesagt haben, es könnte der Sommerhausfluch einziehen. Und da, genau bei diesen Spielen, hat man halt gemerkt, dass sie sich wirklich in einigen Dingen nicht ganz einig sind. Mhm. Und ich fand auch interessant, wie Tobias ist ja sehr besonnen an die Sache rangegangen und sehr ruhig. Und hat dann ja im Interview auch rausanalysiert, dass sie das Scheinwerferlicht nicht teilen kann oder es nicht gewohnt ist, das Scheinwerferlicht zu teilen. Mhm. Und dass das so den beiden im Weg steht, dass sie das anscheinend nicht kann, fand ich irgendwie total interessant und glaube auch, dass das auf lange Sicht mit den beiden im Haus auf jeden Fall so nicht funktionieren kann, wenn sie das nicht ablegen kann.
Ja. Ich finde das so spannend, weil bei den beiden geht ja das Format Sommerhaus absolut auf. Mhm. Weil dafür wurde dieses Format ja, glaube ich, erfunden, dass wir halt prominente Personen mit einer privaten Person zusammen erleben. Und die prominente Person ist ja geschult, wie man mit Medien umgeht, mit der Kamera umgeht. Und auf einmal kommt eine Person aus dem Leben dieses Promis, die überhaupt nichts mit dieser ganzen Öffentlichkeit zu tun hat und deswegen wahrscheinlich ohne Filter in die Sache reingeht.
Ja.
Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt meine Hobbypsychologie nach einer Folge, die ich gesehen habe, dass Sarah vielleicht Angst hat, dass ihre Achillesferse im Fernsehen gezeigt wird. Weil wenn ich jetzt quasi diesen Streit beobachte, dann habe ich das Gefühl, dass Sarah Angst davor hat, dass Tobias sie dumm dastehen lässt. Weil es kommen ja schon so ein paar Kommentare in die Richtung so, oh, das war jetzt blöd, wieso wusstest du das nicht, warum wusstest du dies nicht? Und ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen Sarahs Achillesferse ist, dass sie eigentlich schon als intelligente, im Leben stehende Frau rüberkommen möchte. Und das jetzt vielleicht bröckeln könnte, wenn Tobias zu oft, ich zitiere, den Oberlehrer rausholt.
Ja.
Und die so ein bisschen belehrt und ihr sagt so, hey, das hätte sie hier da machen müssen, da hätte sie es so machen müssen. Und das feiere ich natürlich so ein bisschen, weil der Tobias Sarah auf die Palme bringt. Aber diese Flucht aus dem Interview, das war ja quasi dann das Resultat daraus, dass sie sich der ganzen Situation entziehen wollte. So, hey, das war das absolute Zeichen dafür, ich möchte gerade so nicht in der Öffentlichkeit stattfinden.
Ja, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber ich habe gar nicht, also von den Ausschnitten, die wir gesehen haben, hatte ich gar nicht den Eindruck, dass er so, also in meinen Augen hat er sie gar nicht schlecht stehen lassen bis dahin. Es war noch für mich in einem Rahmen eine Situation, wo er sich geärgert hat darüber, dass das Spiel nicht so ausgegangen ist, wie sie sich das erhofft haben. Mhm. Aber er hat sie ja jetzt nicht irgendwie aktiv sehr schlecht gemacht. Also das kam bei mir überhaupt nicht so rüber. Wer weiß, was da noch passiert ist. Ja. Aber ich fand den, also diese Reaktion von ihr fand ich ein bisschen übertrieben und gar
dass
nicht.
Dass sie rausgegangen ist?
Ja, und gar nicht angebracht, weil es war ja eigentlich nur eine Analyse des Spiels. Mhm. Und er war für mich relativ sachlich und auch besonnen und ruhig und hat auf mich nicht den Eindruck gemacht, dass er sie jetzt in einem schlechten Licht dastehen möchte. Aber I don't know. Wer weiß auch, was dann noch passiert ist bei den beiden da oder was noch zueinander gesagt wurde. Ich habe es nicht so 100% nachvollziehen können, ehrlich gesagt, weil ich fand ihn eigentlich, okay.
Es gab ja diesen einen Punkt, wo er doch irgendwie gesagt hat, ich glaube, das bezog sich auf das Spiel aus Folge 1, wo er meinte, hör mir doch mal zu, wenn wir es nach meiner Strategie gemacht hätten, dann wäre es gut gegangen, mhm, oder sowas. Und dann meinte sie doch, jetzt nicht wortwörtlich, Zitat, irgendwie, das war doch keine Strategie oder so. Ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, als Freund oder Freundin einer sehr bekannten Person im Rampenlicht zu stehen.
Mhm. Aber was ich jetzt dann ganz, also ich meine, so, da ist jetzt noch Potenzial, dass es irgendwie bei den nächsten Spielen, sollten sie jetzt weiter in einem Haus bleiben, dass es wieder zu so einer Situation kommt. Aber sie haben sich ja an sich geeinigt. Tobias ist entschlossen, sich jetzt zurückzunehmen. Sarah will das Thema jetzt nicht noch mal weiter aufwärmen. Also alles erstmal okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, muss ich dir ganz ehrlich sagen.
Die Zusammenfassung fand ich sehr schön von Tobias. Es gibt keinen Mittelweg, es gibt deinen Weg oder gar keinen.
Ja. Ach ja.
Wollen wir noch kurz über die beiden Spiele sprechen?
Sehr, sehr gerne.
Tischlein deck dich, Spiel Nummer 1.
Tischlein deck dich. Hat mir gut gefallen.
Sarahs größte Angst ist, Fastfood essen zu müssen.
Ja, wirklich.
Ich glaube, es wird schlimmer, Sarah.
Genau, haben wir ja gerade schon gesagt. Tobias und Sarah direkt abgebrochen oder beziehungsweise nicht abgebrochen, aber es ging einfach nicht. Muss aber auch frustrierend, ja, sein, glaube ich. Aber grundsätzlich dieses Spiel. Ich weiß nicht. Ich wäre auch absolut nicht gemacht fürs Dschungelcamp und für diese ganzen Essprüfungen. Ich kann so gut verstehen, dass man allein bei dem Geruch schon abkotzt. Mhm. Also ich könnte es gar nicht, absolut gar nicht. Deswegen kann ich jeden Einzelnen verstehen, der da irgendwie sich sehr zusammenreißen musste, nicht zu spucken. Also hier Jan oder Sarah, oder Umut hat am Ende ja auch gespuckt. So, da würde ich niemandem jemals einen Vorwurf für machen. Wenn es nicht geht, dann geht es einfach nicht. Besonders bei solchen Produkten, die du einfach essen musst.
Aber du darfst wirklich da nicht zu lange drüber nachdenken. Und das war ja auch die Kritik von Raffi an Sam, dass er wirklich daran rumgerochen hat.
Ja.
Wo man denkt, ja gut, was soll das bringen? Also du findest jetzt keine Schönheit im Geruch. Rein damit und fertig.
Raffi fand ich aber, der hat richtig durchgezogen. Das fand ich sehr beeindruckend. Also der hat ja wirklich zack rein und dann hat er das gegessen und dann direkt runtergeschluckt und zack.
Hm.
Hast du, das würde mich jetzt mal interessieren, Martin, hast du Sam das abgekauft, wie er im Spiel war und wie er da die Sachen erstmal beschnüffelt hat und dann erstmal ewig gewartet hat, bis er es dann in den Mund genommen hat und dann runtergeschluckt hat und an diese ganze Szenerie darum herum?
Wie lange brauchst du eigentlich? Runter, Kopf hoch, runter! Runter! Nein! Wer du kotzt! Ich trenne mich sofort! Runter damit! Du siehst aus wie ein Karnickel im
Gesicht! Halt die Klappe jetzt!
Geht doch.
Ja, das ist ja generell die Frage in diesem Format, ne? Wer ist Sam Dillon? Wie viel Echtes sehen wir da? Und natürlich kann man sagen, das ist jetzt alles für die Kamera sehr schön inszeniert gewesen. Man riecht ein bisschen dran, findet's eklig, isst es dann doch, macht große Gesten im Gesicht. Aber ich habe es ihm doch irgendwie schon geglaubt. Also das war jetzt nicht so ein Punkt, wo ich dachte, der muss uns jetzt irgendwas vorspielen.
Vor allem so blöde, wie er dabei aussah, das will ja eigentlich niemand freiwillig, oder?
Und ich liebe ja, dass quasi in meinem Herzen Desiree Nick an diesem Spiel teilgenommen hat. Es gibt doch diese legendäre Szene, da habe ich aus dem Dschungelcamp, wo Desiree sagt, schluck es runter!
Ja, stimmt.
Und das ist dieses Mal bei vielen Paaren vorgekommen.
So, es war wahnsinnig unterhaltsam. Das Spiel hat mir sehr gut gefallen. Ich liebe ja sowieso die ganzen Spiele, wo das Allgemeinwissen einmal auf die Probe gestellt wird. Das macht immer viel Freude.
Mhm.
Das zweite Spiel, ein Actionspiel.
Bodenlose Frechheit.
Mit Höhe. Ich glaube, die Ansage von Micha an Micha, als wären wir gute Freunde. Die Ansage von Michael an Gloria im letzten Spiel, also aus der ersten Folge, hat seine Wirkung gezeigt, weil da waren die ja ein ganz anderes Paar.
Das stimmt.
Hast du das auch so wahrgenommen?
Ja, ich fand die auch sehr ruhig und auch Gloria ist ja mit sehr positiven Worten vom Platz gegangen. Hat ja irgendwie, was hat sie gesagt?
Drei.
Wir sind ein richtig geiles Team, Mann. Also nicht eigentlich, sondern ich finde, wir sind wirklich ein richtig geiles Team.
Ich bin stolz auf dich.
Ich bin stolz auf dich, aber hier oben hat es halt leider gefehlt.
Ja, das fand ich ganz schön, dass Gloria auch gesagt hat, wir sind ein richtig geiles Team. Dann kam aber doch noch Zweifel kurz auf, als sie sich mit anderen Paaren verglichen haben. Aber generell fand ich, das ist ein sehr harmonisches Ende bei den beiden.
Ja. Fand ich auch.
Ich habe eine große Kritik. Italien hat bei mir angerufen und hat das Wort Amore zurückgefordert.
Ja.
Und hat ein großes Verbot ausgesprochen. Amore, ich kann nicht mehr. Amore, ich kann mich nicht bewegen. Amore, rede nicht so viel. Amore, wo ist denn hier eine Frage, Digga? Bitte hört auf. Ich kann nicht mehr.
Das nervt. Ich sag dir jetzt schon, Amore. Sobald die rausfliegen und wir die hier im Podcast haben, dann müssen wir sie fragen, woher das kommt, dass sie sich ständig Amore nennen. Weil den Bezug, den haben wir immer noch nicht herausgefunden.
Es wurde zum Schluss der Folge gesagt, solange ich hier bin, wird das eure Hölle hier sein.
Ja.
Ich muss sagen, für mich reicht dieses Amore, dass es unsere Hölle wird.
Ja, das stimmt. Das hören wir im Schlafe, in unseren Träumen. Bis in unsere Träume wird uns Amore verfolgen.
Das ist auch, vielleicht ist man auch einfach vielleicht ist man auch eifersüchtig und neidisch, habe ich auch überlegt, dass man selber keine Person hat, die einen ständig Amore nennt und dass man einfach auf die Liebe anderer Menschen neidisch ist.
Ach so, also du meinst, die Eifersucht spricht aus uns.
Ja, vielleicht.
Ach, das glaube ich nicht, weil am Ende des Tages haben wir uns, Martin.
So, wir halten zusammen. Also aus dem Spiel kamen noch folgende Fragen auf. Wieso hat ein Mann eigentlich den G-Punkt entdeckt? Und sag mal, können manche Paare vielleicht ein bisschen mit ihrer Kommunikation aufpassen? Also auch zwischen Emma und Umut sind wirklich Worte gefallen, die nicht schön waren. Du bist eine hohle Nuss. Pass auf mit den Vorwürfen, die du hier machst. Ich habe den Eindruck, als würde ich mit mir selber spielen. Also die gehen schon ziemlich ruppig miteinander um.
Ach komm, das finde ich jetzt nicht so schlimm.
Weiß ich nicht. Also hohle Nuss?
Nee, das, also, ja, okay. Aber das waren jetzt ja keine harten Beleidigungen. Klar, das will man nicht hören. So will man auch nicht genannt werden. Aber weiß nicht. Das fand ich nicht so schlimm. Das hat doch auch ein bisschen was. Also mich hat's eher unterhalten. Mich hat's jetzt nicht gestört.
Na gut.
Tatsächlich. Ich möchte niemals von meinem Partner als hohle Nuss bezeichnet werden, aber so dramatisch fand ich es nicht. Also, das habe ich schon schlimmer bei Sommerhaus erlebt.
Ja.
Von den Beleidigungen her hält sich das noch in Grenzen, finde ich.
Bevor wir zum Schluss kommen, habe ich noch eine Sache auf meine Wunschliste gepackt. Eine Sache, die ich mir auf jeden Fall auch noch kaufen möchte.
Oh, ich habe.
Ja.
Wir haben beide einen Wunsch. Wundervoll.
Einen Wunsch. Also, ich habe einen Wunsch, der zu Weihnachten oder zum Geburtstag erfüllt werden kann. Beides steht bei mir noch an. Weihnachten natürlich für alle auch. Nämlich, ich hätte gern so einen öseligen, plüschigen Fliegenvorhang, den ich in meinen Türrahmen hängen kann. Weil der wurde jetzt schon mehrmals genutzt, um dramatisch wütend rauszukommen und diese kleinen öseligen Fäden wegzupfeffern zur Seite. Back off, here I come.
Das ist mir aber auch hängen geblieben, wie der so dramatisch, wie die da durchrennen, wie nichts Gutes. Ja. Ja, wahnsinnig gut. Also, okay, dann bitte auf deine Wishlist setzen.
Wo ja schon Umuts Körper draufsteht, laut Sam.
Genau, und die Ausgabe von Vanessas Playboy.
Das stimmt, ja, ja.
Vielleicht sammle ich dann für dich und dann kriegst du das Ding.
Sehr gerne. Was ist dein Wunsch?
Mein Wunsch, ich fände es ganz, ganz herrlich, wenn wir eine neue Rubrik hier bei uns im Podcast einführen. Und zwar skurrile Dinge, die Jakob tut.
Mhm, ja.
Weil mir aufgefallen ist, dass er seine Unterhose geföhnt hat. Hast du das gesehen?
Das habe ich nicht gesehen, nee.
Das hat er ganz am Anfang der Folge, kurz nachdem Tessa auf Sam und Raffi zugegangen ist, um die beiden umzustimmen, was das Voting angeht, stand er dort mit seiner Büx aus seinem Trolley und hat seine Unterhose geföhnt. Und das fand ich herrlich. Und deswegen wünschte ich mir, wir hätten eine Rubrik, die so heißt. Und was wir noch alles beobachten können.
Aber lass mal kurz überlegen, warum er die geföhnt hat. Also natürlich kann man jetzt überlegen, warum wird eine Hose wird geföhnt, weil sie wahrscheinlich nass war, richtig? Das heißt, ich gehe mal nicht davon aus, dass er sich eingeschifft hat. Er hat sie wahrscheinlich gewaschen, wo man sich aber auch fragen kann, die sind doch erst ein paar Tage im Haus. Warum muss er jetzt schon Unterwäsche waschen? Oder hat er nur zwei Pausen mit?
Unsere Vermutung geht auf und es hat nur eine Unterhose in den Trolley reingepasst. Und die wäscht er einfach dann jedes Mal nach der Nutzung.
Ja, aber ich habe schon gehört, ich bin am Trend vorbei anscheinend. Bei den Teens draußen sind die Hacken-Porsche wohl gerade das In-Ding.
Ach so, okay. Gut, dann sind wir raus.
Vielleicht tun wir Jakob Unrecht. Vielleicht ist er einfach ein geiler Trendsetter.
Gut, das war Folge 2, Martin.
Schluss mit dem Bauernhof für heute. Und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt oder noch nicht unsere Vorstellungsfolgen, dann geht doch gerne hier bei RTL Plus mal in unser Archiv, swipet ein bisschen rauf und runter und hört euch unsere vergangenen Folgen an.
Ganz genau. Und nochmal ein kleiner Service-Hinweis. Unsere Podcast-Folgen sind immer zu hören, direkt im Anschluss an die Sommerhaus-Folge auf RTL Plus. Also hört gerne rein. Wir freuen uns sehr. Habt eine schöne Woche und passt auf euch auf.
Tschüss.
Tschüssi.